In der letzten Folge ging es ja um das Thema Geben und Nehmen oder auch um das Thema Egoismus, Altruismus, und zwar in der Reihe der psychischen unbewussten Konfliktthemen, die wir grundsätzlich als Menschen in unserem Leben zu bewältigen haben und mit ihnen umzugehen haben. Und in der letzten Folge hatte ich dieses Konfliktthema dargestellt und dargestellt, wie sich das in Extremfällen äußern kann, im aktiven oder eher im passiven Modus oder auch im gemischten Modus, und auch schon so ein bisschen an manchen Stellen vorweggenommen, mit welchen Konstellationen in der Kindheit das zusammenhängen kann. Und heute soll es eben nochmal um diese möglichen Ursachenkonstellationen gehen. Vorab sei noch gesagt, was ich auch immer dazu sage, auch bei den anderen Konfliktthemen und generell bei Ursachen von psychischen Phänomenen, dass das eben, unsere Psyche ist sehr komplex gestrickt, und es ist nicht so, dass wir so Gesetzmäßigkeiten haben, dass Faktor A immer zu Faktor B führt, Faktor B zu Faktor C und so weiter. Das können wir so nicht sagen. Dazu ist die ganze Angelegenheit viel zu komplex. Und auch wenn wir uns da eben Kindheitssituationen anschauen, dann ist es eben so, dass ja bestimmte schwierige Familienkonstellationen oftmals eben mehrere Themen beinhalten. Man kann schon eine bestimmte Atmosphäre und zentrale Themen oft identifizieren, aber oftmals sind es oft auch mehrere, die ineinander übergehen. Also mit mehreren Problembereichen sozusagen einhergehen und das dann eben auch beim Kind und in der weiteren Entwicklung zu mehreren Themenbereichen führt, die problematisch werden können, die sich gegenseitig beeinflussen und auch miteinander verschmelzen und manchmal sich auch überdecken. Also wir können zum Beispiel das so haben, dass an der Oberfläche so ein Konfliktthema oder ein bestimmtes Thema sehr imponiert und auffällig ist. Darunter liegen aber oft noch andere Themen verborgen. Und da, das ist nicht so einfach immer zu erkennen. Da braucht es natürlich auch viel, ja, Fachwissen und auch klinische Erfahrung und so weiter mit diesen Themen. Also das will ich nur vorab sagen, dass es nicht so kategorial gemeint ist und man auch nicht so kategorial denken sollte. Aber wir können natürlich schon schauen, was sind so die klassischen Kindheitsthemen, die eben dann im Erwachsenenalter mit spezifischen Problemen in dem und dem Bereich eng zusammenhängen meistens. Und wie haben wir das hier bei dieser Geben- und Nehmen-Thematik? Ist es eben so, dass der ganz klassische Zusammenhang zwischen ja mehr oder weniger ausgeprägten Schwierigkeiten in der Regulation dieses Geben und Nehmens meistens zusammenhängt mit einem Mangel an Fürsorge, mit einem Mangel an Bekommen, mit einem Mangel an Kümmern seitens der Eltern bzw. der primären Bezugsperson bis hin zu Vernachlässigung. Also das wäre so ein klassischer Zusammenhang. Oder auch, dass subtile oder offene Schuldgefühle im Zusammenhang mit der elterlichen Versorgung, mit dem elterlichen Kümmern, dem Kind vermittelt werden und rüberkommen. So nach dem Motto, ja, es ist so anstrengend für die Mutter jetzt zum Beispiel, sich um das Kind zu kümmern. Ja, eigentlich wollte ich gar kein Kind als Mutter. Ich bin als Mutter selber schwach und überfordert. Und das führt dann bei Kindern dazu, dass ihre eigenen Bedürfnisse eben nach Fürsorge, danach etwas zu bekommen, Kind zu sein, dass sich um mich gekümmert wird als Kind, einhergeht mit einem unguten Gefühl und klassischerweise mit Schuldgefühlen dann den Eltern gegenüber. Das ist natürlich auch häufig anzutreffen in Situationen, in denen eben ein oder beide Elternteile, häufig ist es schon erstmal die Mutter, weil der Vater oftmals noch so eine andere Rolle spielt, der ist zwar auch beteiligt an dem Thema natürlich, an dem Thema Kümmern und Fürsorge, aber die Mutter ist da in der Regel so die primäre Bezugsperson, nicht immer, aber ich rede jetzt erstmal so von der Regel, und da deswegen spreche ich jetzt auch meistens von der Mutter in dem Zusammenhang. Wenn die Mutter selber krank ist, zum Beispiel psychisch krank oder auch körperlich krank, also irgendwie ja, also mit sich selber beschäftigt ist quasi und sich deshalb nicht so gut um das Kind in dem Sinne kümmern kann, ne? Sich es nicht gut versorgen kann und bemuttern kann. Oder natürlich auch suchtkranke Eltern, die, ja, die Sucht ist einfach da eine sehr, sehr ausgeprägte Problematik, die ja auch einen körperlichen Suchtfaktor nochmal hat, der sich dann irgendwann auch so verselbstständigt, je nach Schweregrad natürlich. Also nicht jeder kranke Elternteil kann sich natürlich gar nicht um sein Kind kümmern. Und da gibt's ja auch oft immer so Phasen, wo das dann mal besser funktioniert. Und da gibt's ja auch unterschiedliches Ausmaß der Problematik. Aber dieses Thema ist eben ein Thema, was natürlich ganz eng hiermit zusammenhängt, weil ich dann automatisch weniger von meinen Eltern oder von meinem Elternteil bekomme. Und oft geht damit einher auch eine Verantwortungsübernahme vom Kind. Das ist die sogenannte Parentifizierung. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, den Begriff. Also wenn das Kind dann in die Erwachsenenrolle gedrängt wird und geht. Also zum Beispiel bei eben schwachen, in Anführungsstrichen, bedürftigen, kranken Eltern. Oder auch generell, es gibt auch Konstellationen, wo natürlich auch, wenn viele Kinder im Haushalt sind und wenn einfach viel gearbeitet wird, wo es dann ganz automatisch auch damit einhergeht, dass dann Kinder vielleicht wenig Aufmerksamkeit bekommen, beziehungsweise das einzelne Kind. Und wo dann Kinder sich sehr viel kümmern müssen, also schon im Kindesalter quasi viel leisten müssen, auch im Haushalt organisieren oder sich gegebenenfalls auch um Geschwister kümmern müssen oder eben sogar um die Eltern sich kümmern. Also das wäre dann auch nochmal so der Bereich, wenn die Eltern oder ein Elternteil, oft ist es die Mutter, selber ja emotional bedürftig ist und sich quasi die Zuwendung von ihrem Kind ersehnt und das auch benötigt. Das gibt's in Konstellationen, wenn Mütter alleinerziehend sind, zum Beispiel, natürlich nicht zwingend. Ja, aber oder in unglücklichen Ehen, also wenn die Beziehung zwischen dem erwachsenen Mann und der erwachsenen Frau nicht gut funktioniert, in dem Sinne, dass da ein zu kurz kommen ist, dass dann das Kind in so eine Rolle gerät, sich dann zu kümmern und da eine unangemessene Verantwortung auch bekommt. Und dann geht es im Prinzip gar nicht mehr um die Bedürfnisse des Kindes, sondern die Kinder spüren das, ja, die spüren die Bedürfnisse ihrer Eltern und was sie sozusagen richtig und falsch machen und wie das ankommt und was damit verbunden ist. Und dann könnte das eben dazu führen, dass die Mutter sozusagen zum Mittelpunkt wird und es eben um ihre Bedürfnisse geht und ja gar nicht um die Bedürfnisse des Kindes. Wenn die Mutter zum Beispiel auch dem Kind signalisiert, dass es ihr schlecht geht, dass man sich um sie kümmern muss oder dass man Rücksicht nehmen muss. Ja, oder solche Sätze wie Mama ist jetzt traurig. Das sind Sätze, die, wenn sie immer wieder vorkommen, einfach auf Dauer das Kind überfordern und nicht förderlich sind für das Kind, weil es dann eben ja Schuld- und Verantwortungsgefühle suggeriert bekommt und auch spürt und gleichzeitig auch das Gefühl hat, dass die eigenen Bedürfnisse die Mutter überfordern, zu viel sind, zu anstrengend sind und daher zurückgenommen werden müssen. Ja, und eine solche Konstellation mit diesen Thematiken und mit dieser Grundsituation, dass es eben nicht um die eigenen Bedürfnisse geht oder nur im untergeordneten Maße, dass man als Kind schon so wenig bekommt an Zuwendung, Fürsorge oder auch an der primären Versorgung, je nach Ausmaß der Vernachlässigung, geht dann damit einher, dass natürlich Kinder das gewohnt sind und immer wieder so erlebt haben, dass sie eher geben, als etwas zu bekommen. Ja, sie bekommen entweder wenig oder gar nichts. Und natürlich bleibt, das haben wir auch schon häufig besprochen, dann diese Sehnsucht aber bestehen, hier in dem Fall die Sehnsucht danach, eben etwas zu bekommen, nicht immer geben zu müssen. Die bleibt unbewusst bestehen, dieses Bedürfnis, wird dann aber eben meistens versucht abzuwehren, durch verschiedene Mechanismen. Das hatten wir ja beim letzten Mal. Der aktive Modus ist eben häufig mit diesen Kindheitskonstellationen, die ich eben beschrieben habe, einhergehend. Also dann die altruistische Abtretung der eigenen Bedürfnisse, also sich um andere kümmern, zu helfen und eigene Bedürfnisse scheinbar zurückzustellen, aber die brodeln natürlich weiter, die schlummern weiter sozusagen unter der Oberfläche. Oder eben auch, das hatten wir auch beim letzten Mal, die eigenen Bedürfnisse stellvertretend auf einem anderen Weg beantwortet zu bekommen, zum Beispiel auf dem passiven Weg durch Konsum von Essen oder von Substanzen, von Zigaretten, was auch immer. Also dieses klassische orale Thema. Was auch damit einhergeht mit dieser Konstellation, ist natürlich auch eine narzisstische Verwundung im Selbstwert. Das haben wir eigentlich bei allen diesen problematischen Konstellationen. Das geht immer damit einher. Also wir haben nicht nur in Anführungsstrichen diese Geben-Nehmen-Problematik, sondern diese Konstellation führt ja auch noch zu anderen Gegebenheiten. Und meist ist es dann eben auch die Selbstwertproblematik, die damit eng verknüpft und verwoben ist, eben hier aus diesem dauerhaften Gefühl und Erleben für die Bezugspersonen nicht wichtig genug zu sein. Und diese tiefe Enttäuschung über diese Versagungen bleiben sozusagen in der Psyche verwurzelt und führen dann auch zu dem Gefühl, es selber nicht wert zu sein. Das kindliche Gefühl, zu kurz gekommen zu sein, der Verlassenheit und der Einsamkeit bleibt dann in der weiteren Entwicklung unbewusst bestehen und prägend für das weitere Erleben und natürlich auch für die weitere Beziehungsgestaltung. Man spricht von der sogenannten oral-kaptativen Hemmung. Das ist ein Begriff nach Schulz-Henke, das ist ein Psychoanalytiker, muss man sich jetzt nicht unbedingt merken. Was damit gemeint ist, ist sozusagen, ja, ich habe als Kind immer wieder die Erfahrung gemacht, dass mein Nehmen wollen, mein Fordern an die Beziehungspartner ins Leere lief oder mit Schuldgefühlen einherging, was ich ja gerade erklärt habe, sodass mein eigeninteressiertes Zugreifen, mein Nehmen, mein Zugehen auf die Welt in diesem Sinne, ja, mir etwas zu nehmen, zugreifen zu dürfen, hier gehemmt wurde. In früheren Jahrzehnten, klassischerweise in den 50er Jahren, war das auch so, dass so eine emotional karge Erziehung vorherrschend war. Also wir haben ja auch immer Erziehungswandel in unterschiedlichen Epochenzeiten und früher in Anführungsstrichen, ich glaube, also dieser Zeitraum, den ich genannt habe, und wir haben auch alle so Bilder noch, und es ist ja auch in Filmen oft, oder wir wissen es aus Erzählungen, die Erziehung früher in diesen Zeiten war eher kühl, distanziert, unempathisch, also es bestand eher eine Distanz zu den Bezugspersonen, emotional, also in der Gänze gesehen, und die kindlichen emotionalen Bedürfnisse wurden nicht so gut beantwortet. Und eine solche Erziehung ist eng verbunden auch mit dieser Thematik. Ja, diese klassischen Ursachenkonstellationen müssen aber ja nicht immer mit dieser aktiven Konfliktbewältigungsstrategie einhergehen. Sie können eben auch zum passiven Modus führen oder, wie ich eben gesagt habe, häufig ist auch ein gemischter Modus oder ein Wechsel oder ein Modus in dem einen Lebensbereich eher in dem anderen Lebensbereich. Beziehungen zum Beispiel ist es dann ein anderer. Das ist nicht immer so klar und das ist, da können wir keine Gesetzmäßigkeiten sagen. Natürlich ist der Zusammenhang zwischen dieser Kargheit und zwischen diesen Versagungen und dem aktiven Modus ist sehr plausibel und ist auch sehr häufig zu beobachten. Eine andere Überlegung ist eben auch die Theorie, das hatten wir auch schon mal angesprochen, dass nicht nur ein Mangel, sondern auch ein zu viel an Bedürfnisbefriedigung sozusagen auch wieder zu Schwierigkeiten führen kann. Und in diesem Bereich wäre dann eben auch der Gedanke, dass eine Überbehütung, also eigentlich eher eine Überschüttung von ja, Zuwendung, Aufmerksamkeit oder auch von Essen, also tatsächlich mit Nahrung. Es gibt ja auch, aber das hängt ja oft miteinander dann zusammen. Also wenn wir uns eine klassische, ja sehr überfürsorgliche Mutter vorstellen, die ihr Kind ja sehr, sehr, sehr umfassend versorgt, sehr viel immer auch über das orale Thema, also dann ne, die klassische Oma, aber das gibt's ja eben auch in Mutterform, bei der man immer zu viel zu essen bekommt, hört sich ja auch erstmal alles gut an und unproblematisch an, könnte aber dazu führen, dass daraus natürlich dann auch so eine Haltung entsteht und dass das Gefühl, dass es ganz, dass es immer so sein muss, ne, dass ich immer sozusagen gefüttert werde. Und dass andere Menschen das auch später so machen müssen, dass mein Bedürfnis danach einfach bestehen bleibt, weil ich nicht erlebt habe, dass ich auch mal nichts bekomme und dass ich da mich damit trotzdem dann gut fühle. Also dass ich nicht immer Zufuhr bekommen muss, dass ich nicht immer gefüttert im übertragenen Sinne und im realen Sinne auch werden muss. Hier sind wir dann aber auch ganz nah schon wieder bei dem narzisstischen Thema. Da hatte ich ja auch schon mal kurz in einer anderen Folge drüber gesprochen, dass es da eben auch die Theorie gibt, dass Narzissmus damit zusammenhängt, wenn eben so viel da überbemuttert wurde und die eigenen Bedürfnisse da so sehr im Mittelpunkt standen. Und das kann tatsächlich sein, ja. Wir haben natürlich hier auch eine Überschneidung wieder zum Autonomie-Abhängigkeitskonflikt. Also gerade die Thematik Überbehütung hatten wir, glaube ich, in dem Zusammenhang auch schon besprochen. Also die ist dann ja nicht nur gekennzeichnet dadurch, dass ich als Kind viel bekomme, sondern sie ist dann meistens auch damit verbunden, dass die Beziehungen sehr, sehr eng sind zu den Bezugspersonen mit wenig Freiraum. Muss aber nicht so sein. Kann auch sein, dass man als Kind doch genügend Freiraum bekommt und trotzdem so überversorgt wird, sage ich jetzt mal. Aber oft ist das auch zusammenhängend, dass eben dann die Autonomieentwicklung da halt dann auch beeinträchtigt wird und diese beiden Themen dann ineinander verschmelzen und miteinander übergehen und dann zu dieser abhängigen Beziehungsgestaltung, die ich ja auch bei beiden Konflikten schon so geschildert habe, die sich ja auch sehr ähnlich war bei den beiden Themen, dann dazu beiträgt. Also das wäre auch so das Thema Helikoptereltern, Eltern, die eben so sehr um ihr Kind kreisen. Das ist vielleicht auch nochmal eine gesonderte Folge wert, weil das geht auch einher mit verschiedenen Thematiken in verschiedenen Bereichen, also Autonomieentwicklung, Geben und Nehmen, Selbstwertentwicklung. Also das ist nochmal vielleicht eine gesonderte Konstellation. Also das wären im Prinzip so zwei klassische Situationen, Konstellationen, die mit dem Thema eben verbunden sein können, wenn wir uns die Kindheit anschauen. Und wie ich ja auch schon bei den Grundlagen erklärt habe, kommt es dann in der weiteren Entwicklung dazu, dass die Person natürlich versucht, ihr Thema zu kompensieren und die Bedürfnisse, die früher nicht gut beantwortet wurden und eben auch mit Angst, Schuldgefühlen, Wut, Traurigkeit mit negativen Gefühlen einhergingen, zu verdrängen und generell auch mit anderen Abwehrmechanismen, auf die wir nochmal in einer gesonderten Folge zu sprechen kommen, eben abzuwehren. Und damit geht einher, dass zwar das Thema dann durch diese kreativen Leistungen der Psyche, weil Abwehrmechanismen und so weiter sind alles Überlebensstrategien der Psyche, die da über eine Menge Mechanismen verfügt, die auch ihrerseits Sinn ergeben, um im Leben eben zurechtzukommen. Also einerseits dann den Vorteil bieten, ja, mit dieser Thematik klarzukommen und nicht die ganze Zeit eben mit diesem Schmerz konfrontiert zu sein und auf der anderen Seite, wie wir auch schon besprochen haben in der grundlegenden Folge, zu einer Einengung des Lebens, zu einer Einengung der Erfahrung, des Erlebens führen, weil dann man zum Beispiel nur eine extreme Seite ausgelebt wird, die das dann nicht ermöglicht, auch andere Erfahrungen zu machen und die beiden Pole sozusagen in Einklang zu bringen, da mehr Harmonie herzustellen und letztendlich dann in der Beziehungsgestaltung, das hatten wir auch bei beiden Folgen schon, dann solche klassischen Probleme eben auftreten. Je nachdem, wie ausgeprägt das Problem ist und wie meine weiteren Lebensumstände dann sind, kann es dann eben passieren, dass durch bestimmte Umstände und Veränderungen in meinem aktuellen Leben diese früheren Konfliktthemen wieder so stark ins Bewusstsein drängen und die Abwehrmechanismen und Kompensationsmechanismen eben nicht mehr zur Verfügung stehen, nicht mehr ausreichen, dass diese Thematik wieder so sehr, man sagt dazu, reaktualisiert wird, also wieder andrängt, wieder zum Thema wird durch klassische Auslösesituationen, dass dann dadurch eine psychopathologische Symptomatik im krankheitswertigen Ausmaß entstehen kann. Und da gibt es klassische Auslösesituationen, die aber manchmal von Thema zu Thema dann nochmal spezifischer sein können. Also wir hätten hier in dem Bereich natürlich den Klassiker, wenn zum Beispiel, ich hatte das beim letzten Mal schon angesprochen, wenn eine Frau dann selber ein Kind bekommt und aus ihrer eigenen Mutterbeziehung dieses Nehmen-Geben-Thema nicht gut gelöst hat und problematisch behaftet ist, das dann auf ihr eigenes Kind überträgt. Und zum Beispiel, dass dann durch das Kind, was geboren wird, das eben ja voll mit Bedürfnissen ist und versorgt werden muss und um das man sich natürlich kümmern muss, dass dann die eigenen Wunden und sozusagen der Schmerz, die Erinnerung daran, dass ich das selber früher so nicht bekommen habe, wieder aufploppt und dann zu Problemen führen kann mit dem Kind und dann wieder auch diese Schuldgefühle kommen und jetzt kann ich mich nicht gut um mein Kind kümmern, weil ich bin keine gute Mutter und so weiter und das kann dann zu einer Depression führen. Oder natürlich der Klassiker sind immer die partnerschaftlichen Beziehungen, hatten wir auch schon so oft hier gesagt, die eben der Mutter-Kind-Beziehung am ähnlichsten sind, weil keine andere Beziehung so viel Nähe und Intimität beinhaltet, dass rund um dieses Thema eben diese früheren Konflikte wieder belebt werden. Also das kann sowohl beim Eingehen einer Partnerschaft der Fall sein, wenn zum Beispiel beim Autonomiekonflikt hatten wir es ja, die Nähebedürfnisse vorher so in Schach gehalten und abgewehrt wurden und dann auf einmal werden sie dann in Versuchung geraten dadurch, dass dann da eine Person ist, die diese Bedürfnisse anspricht. Und hier natürlich bei dem Thema auch, weil also da geht es ja auch darum, in Beziehungen um das Thema Geben und Nehmen, hatten wir in der letzten Folge schon besprochen. Und natürlich dann auch im Rahmen von Trennungen. Trennungen sind Situationen, in denen wir nicht nur in unserem Selbstwertgefühl natürlich total erschüttert werden. Das ist ein ganz normaler menschlicher Vorgang, dass uns das sehr tief trifft, sondern auch damit einhergeht, dass es ja eine Verlustsituation ist, aber auch eine Situation der Versagung. Uns wird ja Zuwendung, Kümmern und so weiter weggenommen. Also hier bei dem Thema, bei dem wir heute sind, geht auch damit einher mit Trennung. Oder was ich beim letzten Mal schon angesprochen habe, am Arbeitsplatz bei diesen Menschen, die eher im aktiven Modus sind, die sich da auspowern. Und wenn da dann eben die Zuwendung, die Bestätigung, die Anerkennung für ihr Leisten, für ihr Geben ausbleibt, kann das dann zu Problemen führen oder auch schlicht einfach dadurch, dass sie sich überarbeiten, dass sie über ihre Grenzen ja immer gehen und das auf Dauer so nicht durchhalten können. Das kann natürlich auch dann zum Problem werden und dann psychopathologische Symptomatik dadurch entstehen. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass ein Konflikt nicht immer zu Problemen führen muss und nicht immer krankheitswertig ist. Das hatte ich ja auch schon häufiger gesagt, möchte ich aber auch nochmal an der Stelle sagen, dass alle Menschen mit diesen Themen zu tun haben. Und natürlich, wenn wir in der Kindheit da recht gut beantwortet worden sind, die perfekte Kindheit gibt es nicht. Aber wenn wir da nicht auf Dauer und immer wieder in so einem ja höheren Ausmaß frustriert worden sind, dann gelingt es uns in der Regel besser, auch im Erwachsenenalter da eine Balance herzustellen. Aber eben grundlegend haben wir natürlich immer auch ein Leben lang mit der Ausbalancierung dieser Bipolaritäten, dieser zwei Extreme in den jeweiligen Bereichen zu tun. Ja, das war das Thema Nehmen und Geben. Man könnte sicherlich noch sehr, sehr viel mehr dazu sagen, noch sehr, sehr viel mehr Beispiele bringen, aber das soll ja auch hier alles nicht zeitlich ausufern. In der letzten Folge hatte ich die Grundlagen beschrieben, auch schon das ein oder andere Beispiel gegeben und heute nochmal ein bisschen was zu den klassischen Ursachen gesagt. Und ich möchte nochmal am Ende ganz kurz sagen, wo wir uns befinden in dieser Reihe. Also es geht um zentrale, unbewusste Konflikte und Konflikte meint eben innere Konflikte, die wir haben. Und Themen, die alle Menschen betreffen. Es geht um ja Gegensätze, wie zum Beispiel Geben und Nehmen, die keine Gegensätze sein müssen, aber sie sind von Grund auf sozusagen eine Bipolarität. Und wir hatten bisher das Thema Nähe-Distanz und das Thema Geben und Nehmen schon besprochen. Ich hatte schon gesagt, dass es da keine einheitliche Klassifikation in dem Sinne gibt nach dem Motto, wie viele Konflikte, menschliche Grundkonflikte gibt es überhaupt. Aber es gibt eine sehr populäre, tiefenpsychologische Klassifikation, das OPD, woran ich mich hier auch orientiere. Und das hatte ich auch schon mal gesagt, welche Konflikte da genannt werden. Neben den beiden Themen, die wir schon hatten, gibt es da auch nochmal den Konflikt um Unterwerfung und Kontrolle. Und des Weiteren sprechen die von einem Selbstwertkonflikt, von einem Identitätskonflikt, von einem Schuldkonflikt und ödipalen Konflikt. Also theoretisch, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, hätten wir hier noch 5 Konfliktthemen vor uns. Allerdings muss ich sagen, dass das Thema Selbstwert und Identität in meinen Augen nicht so sehr ein klassisches Konfliktthema in dem Sinne von diesen Bipolaritäten ist, wie wir es ja bei den ersten beiden hatten, auf der einen Seite das und auf der anderen Seite das, sondern noch viel mehr grundlegend nochmal ja eher die psychische Struktur betreffend, sodass ich mir noch nicht sicher bin, ob ich diese Themen im Rahmen dieser Konfliktreihe behandle. Sie sind auf jeden Fall extrem wichtige Themen und auch grundlegende Themen, die ich dann auch künftig noch mal ausführlicher besprechen will, also das Thema Selbstwert und Identität. Der ödipale Konflikt, ja, also das geht um Ödipus, ist ein bisschen aus der Mode gekommen, ist ein Thema, was ich jetzt auch nicht so wichtig finde. Könnt ihr mir natürlich auch Rückmeldung zugeben, also es wäre sowieso hilfreich, wenn ihr mir noch viel mehr E-Mails schreibt oder wenn ihr E-Mails nicht wollt, auf Instagram oder so, dass ich auch weiß, was ihr dann gerne hören wollt. Wenn ihr das auch hören wollt, dann mache ich das ödipale Thema auch nochmal. In einer der nächsten Folgen soll es aber auch nochmal um das Thema Unterwerfung, Kontrolle gehen. Auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges, relevantes Thema, das sich in so vielen Lebensbereichen auch ausdrückt und wirklich da relevant ist und so viele Oberflächenphänomene, so viele Verhaltensweisen von Menschen auch erklären kann. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Ob es direkt die nächste Folge ist, weiß ich nicht. Vielleicht kommt ja auch noch was anderes dazwischen. Verrate ich jetzt noch nicht was. Aber auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen geht es dann mit diesem Konflikt weiter. Und dann schauen wir mal die anderen Konfliktthemen, in welchem Rahmen ich die noch bearbeiten werde. Soweit erstmal für heute und bis zum nächsten Mal.